Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie heute Abend Jürgen zur Heide. Zeitenwende und 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Das sind die Begriffe, mit denen Bundeskanzler Scholz die Öffentlichkeit vor einiger Zeit einigermaßen verblüfft hat. Inzwischen war die Öffentlichkeit etwas weniger verblüfft als vielmehr ja irritiert, denn das Kleingedruckte umzusetzen war einigermaßen schwierig. Und ich habe jetzt gesagt war, denn seit wenigen Minuten gibt es erste Meldungen, dass heute die Verhandlungen zwischen den Koalitionsparteien in Berlin, also der Ampel auf der einen Seite und der Union auf der anderen Seite, erfolgreich abgeschlossen worden sind. Wir werden Sie im Laufe dieser Sendung darüber natürlich informieren. Und das andere haben wir noch auch heute. CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen wollen jetzt eine Koalition anpeilen. Sie gehen in Verhandlungen. Der Katholikentag ist beendet und in der Ukraine gibt es weitere Geländegewinne der Russen. In die Kommentarspalten schauen wir natürlich auch. Wir beginnen zunächst mit CDU und Grünen. Eigentlich war es erwartet worden, denn die Koalitionsgespräche, die Vorgespräche waren so geräuschlos, dass viele davon ausgegangen waren, nun ja, das werden die jeweiligen Parteien und die entsprechenden Gremien auch absegnen. Und genau das ist heute passiert. Felicitas Böselager berichtet.
Als ich vor 12 Jahren in den Landtag gewählt wurde, das erste Mal, da hätte ich wirklich niemals gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen würde, aber ich sage ihn heute.
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Verena Schäfer steht auf einer Bühne in einem holzvertäfelten Saal der Philharmonie in Essen. Hier findet der kleine Parteitag der Grünen statt.
Ich möchte euch sehr empfehlen, dass wir mit der CDU Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Ja, ich stehe dazu.
Schäfer gehört zu dem Verhandlungsteam der Grünen, das in den vergangenen Tagen das Sondierungspapier mit der NRW-CDU erarbeitet hat. Obwohl, wie die Fraktionsvorsitzende es sagt, wenige bei den Grünen in Nordrhein-Westfalen von einer Regierung mit der CDU geträumt haben, gibt es an diesem Parteitag wenig Gegenrede. Allein die grüne Jugend ist skeptisch. Ihnen geht das Sondierungspapier an vielen Stellen nicht weit genug.
Mich lassen zwei Sachen nicht los. Das fehlende Datum für die Klimaneutralität und das fehlende Bekenntnis zu Lützerath. Denn die 1,5-Grad-Grenze muss eingehalten werden,
sagt die Sprecherin der Grünen Jugend in NRW, Nicola Dichernd. Auch bei der Sozialpolitik wünscht sie sich Nachschärfungen.
Und Sorgen bereiten mir auch die Ergebnisse beim Thema Wohnen. Niemand sollte für ein Zimmer 500 Euro zahlen. Und niemand sollte auf den einzigen Urlaub im Jahr verzichten müssen, weil er sich die Miete sonst nicht leisten kann. Wie wir das ohne massiven Neubau von Wohnraum, insbesondere durch die staatliche Hand, schaffen wollen, bleibt mir schleierhaft.
Die grüne Jugend könne nicht guten Gewissens für die Koalitionsverhandlungen stimmen, kündigt Dichernd an und werde sich bei der Abstimmung enthalten. Die über 30 weiteren Rednerinnen und Redner fordern zwar an einigen Stellen Nachschärfungen, loben das Sondierungspapier aber ansonsten. Als besonderen Erfolg nennt die Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubauer das Ziel, Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Region in Europa machen zu wollen, und betont:
Das ist kein Parteitagsprogrammbeschluss, sondern das Ergebnis eines Sondierungspapiers mit der CDU. Da steht drin, dass der Kohleausstieg 2030 kommt. Punkt. Nicht idealerweise. Keine Einschränkung. Punkt.
Außerdem hebt sie, wie einige andere an diesem Nachmittag, eine der größten Überraschungen des Sondierungspapiers hervor.
Vielleicht ist es gar nicht so schwer, in einem Sondierungspapier mit einer SPD und einer FDP aufzuschreiben, Wahlalter 16 finden wir gut.
Zur gleichen Zeit tagte in Düsseldorf der Vorstand der Landes-CDU. Sie sprach sich einstimmig für Koalitionsverhandlungen aus. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte im Nachgang der Sitzung:
Wir haben das Ergebnis der Sondierungen diskutiert. Wir sind der Auffassung, dass es insgesamt eine tragfähige Grundlage für nun folgende Koalitionsverhandlungen. Die CDU nimmt damit ihre Verantwortung aus dem Wahlergebnis wahr.
Am kommenden Dienstag sollen die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen beginnen.
Felicitas Böselager informierte uns über das, was in Nordrhein-Westfalen passiert ist und demnächst passieren wird. Wir kommen zum Katholikentag. Der 102. Deutsche Katholikentag ist beendet worden heute. Es waren weniger Menschen da, als das eigentlich in der Vergangenheit immer der Fall gewesen ist. Und auf der anderen Seite hat das wohl einen ganz eindeutigen Grund. Es gibt zu viele Probleme innerkirchlich, aber eben auch ansonsten. Also viele Probleme sind diskutiert worden, aber sie bleiben am Ende. Vielleicht ist das das Ergebnis. Rainer Brandes fasst zusammen.
Feierlich schallen die Posaunen über den Stuttgarter Schlossplatz heute Vormittag. Doch es sind ernste Zeiten, in denen dieser Katholikentag zu Ende geht. Es herrscht Krieg in Europa. Und so mögen die fröhlichen Klänge nicht ganz zu den eindringlichen Gebeten des Abschlussgottesdienstes passen.
Wir beten für alle Menschen, die von Flucht und Vertreibung betroffen sind. Wir beten für die Menschen in der Ukraine, die unter dem Angriffskrieg Russlands leiden.
Wie kann es Frieden in der Ukraine geben? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch den 102. Deutschen Katholikentag. Am Freitag waren rund 200 Ukrainerinnen und Ukrainer durch Stuttgart gezogen und forderten schnelle Waffenlieferungen an die Ukraine. Sie trafen auf eine Friedenskundgebung des Katholikentages mit rund 2000 Teilnehmenden, die viel Verständnis für die Forderung nach Waffen hatten. Eine weinende Katholikentagspräsidentin Irmestetter Karp wandte sich an die Ukrainerinnen.
Wir teilen die Verzweiflung über die Ungerechtigkeit dieses Krieges, den ihnen Russland aufgezwungen hat. Und ich spüre meine Träne, weil ich vorher mit ihnen Arm in Arm war und in ihre Augen schauen konnte.
Frieden schaffen mit Waffen. Diese Forderung hat es in den vergangenen Jahrzehnten nicht gegeben bei Katholiken oder Kirchentagen. Auf einer Podiumsdiskussion erklärt die grüne Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger in seltener Offenheit, warum sie im Fall des Ukraine-Krieges von ihrer Ablehnung von Waffenexporten abgekommen ist.
In dem Fall ging es mir so nach dem 24. Februar, ich konnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also ich muss wirklich sagen, als Christin, und ich hätte das von mir selber nicht gedacht, ich habe es in dem Moment gemerkt.
Dieser Katholikentag findet mitten in einer schweren Vertrauenskrise der katholischen Kirche statt. Die Aktion Out in Church queerer Mitarbeitender der Kirche hat eine Diskussion über die Diskriminierung von queeren Menschen durch die Kirche in Gang gebracht. Im Abschlussgottesdienst betet ein schwules Paar.
Wir beten für alle, die sich zu ihrer Liebe bekennen.
Und für eine Kirche ohne Angst.
Überschattet wird das Kirchentreffen von Vorwürfen gegen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, den Limburger Bischof Georg Betzing. Er hat einen Priester befördert, der Jahre zuvor zwei Frauen sexuell belästigt hat. Betzing verteidigt seine Entscheidung in Stuttgart.
In vielen Gesprächen habe ich wahrgenommen, dieser Mann weiß selber nicht, wie er das verantworten konnte, damals zu tun. Er bereut es unglaublich, er hat sich entschuldigt, er hat Strafe auf sich genommen. Gibt es nicht aber dann auch die Möglichkeit einer Rehabilitation?
Warum die Rehabilitation ausgerechnet in Form einer Beförderung daherkommen musste, erklärt der Bischof nicht.
Das war der Bericht von Rainer Brandes. Und jetzt wollen wir nach Berlin schalten. Unser Kollege Johannes Kuhn hat den Abend damit verbracht, hinter den Türen und an den jeweiligen Computern die Agenturen zu verfolgen, um zu sehen, ja, was ist denn dann Sondervermögen? Es gab Verhandlungen zwischen der Koalition auf der einen Seite, also der Ampelkoalition und der Union. Und vor wirklich wenigen Minuten, ungefähr 15 Minuten, kam die Meldung, es gibt eine Einigung. Johannes, was ist als erstes bisher bekannt?
Ja, die ersten Details sickern langsam durch. Man hat sich nach mehr als 3 Stunden geeinigt. Sie haben es gesagt, kurz vor 23 Uhr kam die Information, dass es geklappt hat. Man war ja auch etwas unter Zeitdruck, weil der Druck dann schon groß wurde, weil man schon seit einigen Wochen darüber spricht und weil ja jetzt die Haushaltswoche im Bundestag ansteht und das natürlich eine gute Gelegenheit wäre, diese Sondervermögen und damit auch die Grundgesetzänderung zu verabschieden. Wenn wir ins Detail gucken, was ist letztendlich rausgekommen? Ich würde es mal so sagen, die Union hat sich bewegt beim 2%-Ziel der NATO. Das wollte man ja unbedingt sichergestellt haben, dass das ständig erreicht wird, auch dann, wenn das Sondervermögen in 5-6 Jahren eben aufgebraucht ist. Jetzt heißt es in der Mitteilung, man wird dieses 2%-Ziel der NATO im mehrjährigen Durchschnitt erreichen. Also man akzeptiert, dass man vielleicht auch mal dann so 2026, 2027, wenn das Geld aufgebraucht ist, drunter liegen. Gleichzeitig haben sich auch die Grünen bewegt. Da ging es ja darum, für was das Geld verwendet werden soll. Da hatte die Union gesagt, wir wollen das definitiv für physische Landesverteidigung, also für die Bundeswehr. Die Grünen hatten gesagt, da könnten wir uns noch mehr vorstellen, zum Beispiel Cybersicherheit. Da könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, Ertüchtigung von Partnerländern zum Beispiel. Also wenn man, wie man es jetzt zum Beispiel mit Tschechien tut, wenn man da Material und Panzer hinliefert, dass das auch da reinfallen könnte. Da hat sich die Union dann de facto durchgesetzt, denn Cybersicherheit, Zivilschutz, Stabilisierung von Partnern, das soll aus dem Bundeshaushalt finanziert werden, so heißt es in der Erklärung.
Ein wichtiger Punkt ist ja auch die Tilgung auf der einen Seite und natürlich die Beschaffung auf der anderen Seite muss sich deutlich verbessern. Wenn ich hier Agenturmeldungen richtig lese, gibt es da auch jeweils Punkte. Also fangen wir mit Tilgung an.
Ja, die Tilgung soll innerhalb eines angemessenen Zeitraums stattfinden. Das war ja sehr wichtig, weil natürlich immer die Kritik kommt. Ja, wir nehmen jetzt diese Kredite auf, denn das Sondervermögen sind ja nichts anderes als Sonderschulden, de facto 100 Milliarden. Und dann gibt es keinen richtigen Tilgungsplan und wir schieben diese Schulden dann sozusagen vor uns her. Das war jetzt nicht der große Knackpunkt in den Verhandlungen, aber hat noch mal reingestellt oder vereinbart, dass eben diese Tilgungspläne relativ zeitnah gemacht werden. Bei der Beschaffung soll es dann auch so sein, dass da der Bundestag ganz genau drauf guckt, wie das Ganze verwendet wird. Denn Beschaffungswesen, das ist ja auch ein Bundeswehrthema, Stichwort Reformierung des Beschaffungswesens. Denn schon jetzt ist ja der Verteidigungshaushalt nicht besonders klein. Gleichzeitig fließt viel Geld in die falschen Projekte offensichtlich, denn die Bundeswehr ist nicht ertüchtigt. Da will man jetzt genauer drauf gucken, auch von politischer Seite, dass die Gelder sinnvoll verwendet werden.
Ganz herzlichen Dank an Johannes Kuhn für diese ersten Informationen. Wenige Minuten nach der Einigung, was bisher bekannt ist, und natürlich der Kollege wird Sie auch in den folgenden Sendungen morgen früh über weitere Details informieren. Wir schauen in die Ukraine. Dort gibt es zwei wichtige Nachrichten des Tages. Geländegewinne der Russen auf der einen Seite und ein Besuch des ukrainischen Präsidenten in Charkiw. Einzelheiten zu diesem Thema von Marius Reichert.
Die Busse stehen bereit, hintereinander mit gelb-blauen Akzenten, die Nationalfarben der Ukraine. Es sind viele ältere Menschen mit ihren Enkeln, Töchtern und Söhnen. Sie wollen weg von hier und das möglichst schnell. Die Einwohner der Stadt Slowjansk im Donbass haben Angst, dass Russland seine Offensive hier verstärken könnte. Nur 30 Kilometer entfernt liegt Liman, die Stadt, die bereits unter russischer Kontrolle stehen soll. Letzter Ausweg für die Menschen hier, die Flucht. Zum Beispiel für Viktor Nikolajew.
Es ist eine Katastrophe. Es gibt keine Worte. Wie soll man leben, wenn es kein Gas gibt, wenn Licht und Wasser abgeschnitten sind?
Für die Ukraine wird der Kampf derweil schwieriger. Russische Truppen haben nach ukrainischen Angaben mit dem Sturm auf die Stadt Sjewerodonetsk begonnen. Es gebe heftigen Beschuss. In der Stadt tobten Nahkämpfe, teilten die ukrainischen Regionalbehörden mit. Die Stromversorgung in der Stadt in der Ostukraine fiel aus. Hilfsorganisationen kämen nicht mehr durch, um Verwundete zu versorgen. Es gab auch keine Mobilfunkverbindung mehr. Zugleich verstärkten russische Truppen ihre Angriffe auf das nahegelegene Lysychansk, das unter Dauerbeschuss liege. Dort sei ein Wohnhaus getroffen worden, wobei es einen Toten und 4 Verletzte gegeben habe, hieß es. Lysychansk und Sjewerodonetsk hatten vor dem Krieg zusammen etwa 200.000 Einwohner und waren die letzten größeren Gebiete in der Region Luhansk, die noch unter ukrainischer Kontrolle standen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nannte die Lage dort unbeschreiblich schwierig. Trotz heftigem Beschuss gelingt es Zivilisten aber offenbar weiterhin, aus der Gegend zu fliehen. Einige erreichten nach ukrainischen Angaben das 130 Kilometer südlich gelegene Pokrovsk, von wo sie weiter Richtung Westen fahren können. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak forderte angesichts der Lage auf Twitter Unterstützung vom Westen, zum Beispiel mit Mehrfachraketenwerfern mit hoher Reichweite. Dort schrieb er:
Es ist schwer zu kämpfen, wenn man aus einer Entfernung von 70 Kilometern angegriffen wird und nichts hat, womit man sich wehren kann.
Auch der ukrainische Präsident Zelensky forderte von der EU eine deutliche Reaktion. Immer wieder werde ich Staaten daran erinnern, dass Russland endlich offiziell als terroristischer Staat, als staatlicher Sponsor des Terrorismus anerkannt werden muss. Das ist einfach wahr. Das ist gerecht und spiegelt die tägliche Realität wider, die die Besatzer in der Ukraine geschaffen haben und weiter nach Europa bringen wollen. Und das muss gesetzlich verankert werden. Zum Wochenbeginn plant er, vor den Teilnehmern des EU-Sondergipfels in Brüssel zu sprechen. Waffenlieferungen und ein Embargo gegen das russische Öl dürften als weitere dringende Fragen auf seiner Agenda stehen. Nur gemeinsam könnten die Europäer die Politik eines solchen Staates stoppen, betonte Selenskyj. Zurück in Sloviansk. Dort sind die ersten Busse mit Flüchtlingen inzwischen abgefahren. Richtung Westen, dorthin, wo es sicher sein soll. Ihr Ziel, Dnipro, und dann weiter nach Rivne im Westen der Ukraine. In der Hoffnung, dass sie dort vorerst bleiben können.
Der Bericht von Mario Reichert. Wir kommen zu Herrn Erdogan. Der sagt Nein zum NATO-Beitritt von Schweden und Finnland. Das heißt, das, was eigentlich beide Länder wollen, wird so nicht umgesetzt werden. Warum, sagt Uwe Lüb?
Die Türkei hat ihre Ablehnung eines NATO-Beitritts von Schweden und Finnland bekräftigt. Präsident Erdogan sagte vor türkischen Journalisten, solange er Präsident sei, könne sein Land nicht einem NATO-Beitritt von Ländern zustimmen, die Terror unterstützten. Die Verhandlungen mit Vertretern beider Länder Mitte der Woche in Ankara hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Erdogans Sprecher Kallen hatte nach dem Treffen noch von positiven Signalen gesprochen. Die Türkei habe ihren Standpunkt klar gemacht und warte nun auf Reaktionen der beiden Länder. Kern der Forderungen ist ein veränderter Umgang mit der international als Terrorgruppe angesehenen PKK und der Kurdenmiliz YPG im Norden Syriens. Die Türkei sieht sie als Ableger der PKK und daher ebenfalls als Terrorgruppe. Andere Länder teilen diese Ansicht nicht. Außerdem verlangt die Türkei die Auslieferung mutmaßlicher kurdischer Extremisten. Auch müssten wieder Waffen an die Türkei geliefert werden. Die Lieferungen sind seit dem türkischen Militäreinsatz 2019 in Nordsyrien begrenzt worden. Derzeit bereitet die Türkei einen weiteren Einsatz in Nordsyrien vor.
Sie hörten den Bericht von Uwe Lüb. Religiöser Fanatismus, das ist die Quelle für viel Gewalt und das überall auf der Welt. Ganz besonders prallt das, nämlich religiöser Fanatismus in Israel auf dem Tempelberg, immer wieder zusammen. Auf der einen Seite die jüdischen Fanatiker, auf der anderen Seite jene aus den arabischen Gebieten. Auch heute war es wieder besonders schlimm. Tim Assmann.
Am Vormittag kam es zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften auf dem Areal der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Eine Gruppe von Palästinensern verbarrikadierte sich in der Moschee und schoss von dort aus Feuerwerkskörper. Die Polizei feuerte Blendgranaten. Die Al-Aqsa-Moschee gehört zu den heiligsten Stätten im Islam. Sie ist auch judenheilig. Ab dem Morgen wurden jüdische Besucher auf das Areal gelassen. Die Polizei sprach danach von rund 2600 Gläubigen. Medienberichten zufolge so viele wie noch nie zuvor an einem Tag. Es kam zu Auseinandersetzungen mit Muslimen. Einige der jüdischen Besucher wurden von der Polizei vom Tempelberg weggeführt, weil sie durch Gebete und das Schwenken von israelischen Fahnen gegen die dort geltenden Regeln verstoßen hatten. Was auf dem Tempelberg untersagt ist, ist beim umstrittenen Flaggenmarsch nationalreligiöser Israelis durch die Altstadt ausdrücklich erlaubt. Das machte Israels Premier Bennett von der nationalreligiösen Yamina-Partei schon Stunden vor dem Marsch deutlich. Wir feiern heute den Jerusalem-Tag. Verschiedene Veranstaltungen werden stattfinden, inklusive des Flaggenmarsches auf seiner traditionellen Route. Dass das Schwenken von israelischen Fahnen in Israels Hauptstadt erlaubt ist, erklärt sich von selbst. Da sind wir ganz klar. Ich rufe die Teilnehmer auf, verantwortungsbewusst und respektvoll zu feiern. Am Jerusalem-Tag wird an die Eroberung des arabischen Ostteils der Stadt durch Israel im Sechstagekrieg 1967 erinnert. Zum sogenannten Flaggenmarsch haben Gruppen aus dem extremen rechten politischen Spektrum Israels aufgerufen. Für sie ist der Marsch ein Zeichen des Triumphs. Die Palästinenser empfinden ihn mehrheitlich als Demütigung und Provokation. Die traditionelle Route des Marsches führt durch das muslimische Viertel. In der Vergangenheit waren dabei auch Rufe wie Tod den Arabern zu hören. Im vergangenen Jahr wurde die Route wegen Sicherheitsbedenken geändert. Dennoch stand der Marsch damals am Beginn von 11 Tagen Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Auch in diesem Jahr wird befürchtet, dass der Marsch eine Eskalation auslösen könnte.
Aus Israel berichtete Tim Assmann. Das jüngste Massaker in einer US-amerikanischen Schule macht erst einmal sprachlos. Und wenn man dann nachdenkt, taucht immer wieder die Frage auf und sie wird weltweit gestellt. Ja, warum denn schon wieder und was tut man endlich dagegen? Wir wissen, das ist schwierig in Amerika, weil die Waffenlobby zu stark ist und zu viele Unterstützer hat. Immerhin heute hat der amerikanische Präsident getrauert in Texas gemeinsam mit seiner Frau Florian Mayer.
4 Stunden werden sich US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill nehmen, um mit den Angehörigen der getöteten Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen in Uvalde zu sprechen. Danach treffen sich der Präsident und seine Frau eine Stunde vor ihrem Abflug noch mit Rettungskräften, die die Verletzten vor Ort versorgt und in Krankenhäuser gebracht hatten. Viel Zeit nahm sich der Präsident auch am Ort des Massakers. Über 20 Minuten verbrachten er und die First Lady an der Gedenkstätte, die vor der Grundschule in Uvalde errichtet worden ist. Weiße Kreuze für jedes der Opfer, dahinter großformatige Fotos der Kinder und Lehrerinnen, davor ein Meer aus Blumen, Kerzen und Spielzeug. Joe und Jill Biden legten ein großes Bouquet weißer Rosen nieder, beteten kurz und schritten dann die Kreuze ab. First Lady Jill Biden berührte dabei jedes der 21 Fotos hinter den Kreuzen. Mehrere Menschen riefen Biden immer wieder zu, dass sie seine Hilfe brauchen, ihre Kinder nicht sicher seien und er endlich handeln solle. Der US-Präsident, der gegen 7.40 Uhr Ortszeit am Morgen nach Texas aufgebrochen war, hat bisher keine der mehreren Gelegenheiten wahrgenommen, um mit der mitreisenden Presse zu sprechen. Ob während seines Besuchs von Uvalde überhaupt ein Statement geplant ist, ist unklar.
Soweit Florian Mayer. Gestern war das Champions League Endspiel. Das Spiel selbst und die sportlichen Ergebnisse respektive das Ergebnis, das sind das eine. Real Madrid hat wieder einmal gewonnen. Zwar mit Glück, aber so viel Glück ist dann vielleicht auch wieder Können. Auf der anderen Seite gab es mächtige Probleme beim Einlass und das scheint bei der UEFA nicht das erste Mal zu sein. Es gibt mächtig Ärger. Gabi Biesinger.
Der FC Liverpool nannte die Einlassprobleme inakzeptabel und schrieb auf seiner Internetseite, man sei tief enttäuscht über die Probleme beim Stadionzugang und den Zusammenbruch des Sicherheitsbereichs, mit denen Liverpool-Fans gestern Abend im Stade de France konfrontiert worden seien. Das Champions-League-Finale sei das größte Spiel im europäischen Fußball und die Fans sollten Szenen, wie es sie gegeben habe, nicht erleben müssen. Der Verein habe offiziell eine formelle Untersuchung der Ursachen der Einlassprobleme beantragt. Die französische Polizei hatte vor dem Stadion Tränengas abgefeuert, als Fans nach stundenlangen Wartezeiten versuchten, über Sicherheitsbarrieren zu klettern. Die Europäische Fußballunion UEFA erklärte das Chaos damit, dass Liverpool-Fans mit gefälschten Tickets hätten ins Stadion gelangen wollen. Aus England nach Paris entsandte Spieltagsbeamte der Liverpooler Merseyside Police twitterten, dass es das schlimmste europäische Spiel gewesen sei, das sie je erlebt hätten. Sie hätten vorbildliches Verhalten der Fans an den Drehkreuzen beobachtet unter den schockierenden Umständen.
Der Streit wird also weitergehen. Das war Gabi Biesinger. Jetzt haben wir noch den Blick in die Kommentarspalten von morgen, vorgetragen von Volker Barnik. Bitte schön, Volker.
Die Zeitungen kommentieren den Besuch von UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet in China. Und das von Arbeitsminister Heil angestoßene sogenannte soziale Klimageld. Heils Vorstoß verkompliziert die Dinge, zeigt sich die Süddeutsche Zeitung überzeugt. Er will das Klimageld nur denjenigen zahlen, die nicht so viel verdienen. Braucht es nicht fairerweise eine Staffelung nach vielen kleinen Einkommensgruppen wie bei der Lohn- und Einkommenssteuer? Heil mag es gut gemeint haben, doch für die Dämpfung sozialer Härten bedarf es der Sozialpolitik. Der Kölner Stadtanzeiger weckt ab. Sachlich hat die Koalition allerlei auf den Weg gebracht, um der Inflation zu begegnen. Eine Energiepauschale von 300 Euro, einen einmaligen Kinderbonus, das 9-Euro-Ticket, den Tankrabatt. Dabei wurden alle drei Parteien abgefunden. Freilich beweist Heils Vorstoß, dass das zentrale Ziel bisher nicht erreicht wurde, jenen Menschen Geld zu geben, die es tatsächlich benötigen. Ähnlich sieht das die Neue Osnabrücker Zeitung. Zielführender als der Etikettenschwindel beim Klimageld wäre ein seriöser Plan für einen sozialen Inflationsausgleich sowie maximales Tempo, um den Ausstieg aus der fossilen Industrie ohne gleichzeitigen Wirtschaftskollaps zu schaffen. Christian Lindner und Co. beschweren sich über Hals unfinanzierbare Pläne, haben aber einen Tankrabatt durchgedrückt, mit dem Porsche- und SUV-Fahrern Steuermillionen hinterhergeworfen werden. Arbeitsminister Hubertus Heil muss auch sagen, woher er die nötigen Milliarden nehmen will, verlangt die Südwestpresse aus Ulm. Sie mit neuen Schulden zu finanzieren, wäre völlig verkehrt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die China-Reise von UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet. Niemand hatte erwartet, dass sie China des Genozids beschuldigen würde. Aber unverständlich ist, dass sich Bachelet auf Chinas Narrativ einlässt, wonach es sich bei der Unterdrückung der Uiguren um Anti-Terror-Maßnahmen handelt. Der Tiefpunkt war erreicht, als sie die furchtbare Menschenrechtslage in Amerika beklagte. Damit gab sie der chinesischen Propaganda eine Steilvorlage. Bachelet bereiste auch Xinjiang, wo hunderttausende Muslime in politischen Umerziehungslagern weggesperrt wurden, klagt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Für viele Angehörige kam der öffentliche Auftritt Bachelets damit einer Verhöhnung gleich. Und die Taz gibt zu bedenken, gerade das autoritäre Chinas erfahren darin, dass offizielle Besucherinnen nur das zu sehen bekommen, was Peking möchte. Wer das Streben von Pekings Machthaber nach Kontrolle kennt, weiß, dass es für Bachelet keine freien Gespräche geben konnte.
Danke an den Kollegen, das war es hier bei uns. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Morgen früh ab 5 Uhr ist der Kollege Philipp May, da hat dann um 7.15 Uhr Annalena Baerbock und um 8.10 Uhr Rolf Mützenich von der SPD. Das war es hier. Ich bedanke mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen für Ihr Interesse und sage bis demnächst. Tschüss, mein Name Jürgen Zuheide.